Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Politikwissenschaftlerin und SPD-Politikerin Gesine Schwan. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag Ihnen.
Wir schauen auf die Themen, die diesen Tag bestimmen. Frau Schwan, Davos gehört natürlich dazu. Donald Trump hat gestern eröffnet und einen fassungslosen grünen Chef Robert Habeck hinterlassen. Der kam aus dem Saal und sagte unter anderem das.
Also es war die schlechteste Rede, die ich in meinem Leben gehört habe.
Die schlechteste Rede, die er in seinem Leben gehört hat. Frau Schwan, wir sprechen gleich ausführlicher darüber, aber zur Einstimmung, was war die schlechteste Rede, die Sie je gehört haben?
An solche schlechten Reden erinnere ich mich nicht, aber die beste, die ich bisher gehört habe, war die Rede von John F. Kennedy an der Freien Universität 1963. Das war schon eine sehr, sehr beeindruckende Rede. Oder war das 62? Bin ich ganz so sicher.
Ich finde es schön, dass Sie es positiv drehen. Das ist doch ein guter Auftakt für unsere Sendung. Tag 2 in Davos. Das große Händeschütteln der Wichtigen dieser Welt geht weiter beim Weltwirtschaftsforum. Zur Stunde tritt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf. Es gibt aber auch noch ein bisschen Nachhall vom Auftakt. Donald Trump mit seiner Rede voller Superlative für sich selbst. Gleichzeitig hat er es geschafft, kein einziges Mal den Klimawandel zu erwähnen. Und die Reaktion des Grünen-Chefs Robert Habeck, der auch in Davos ist, direkt danach in die Handykamera des ZDF.
Im Grunde war es ein einziges Desaster und ich bin fassungslos. Ich bin wirklich, wie man sowas hier verzapfen kann. Nur Selbstlob, Ignoranz, Missachtung von allen Leuten, kein Gespür, keine Wahrnehmung für globale Probleme.
Robert Habeck nach der Rede von Donald Trump, ein Auftritt, der verschiedene Emotionen freigesetzt hat. Da gab es so diese Linie, das geht gar nicht, dass ein Parteichef einer wichtigen Partei irgendwie so direkt da vom Leder zieht. Dann gab es so die Einschätzung naiv bis hin zu begeisterter Zustimmung. Jetzt frage ich Gesine Schwan, die heute an meiner Seite ist, wie Sie das denn einschätzen, wie Ihr Urteil ausfällt.
Ich unterscheide zwischen zwei Aspekten dabei. Die Frage ist, ob das inhaltlich treffend charakterisiert worden ist, was Habeck gesagt hat, also die Rede, und ich glaube, sie ist treffend charakterisiert, weil Trump, und das ist ja das, was er immer macht, sich ja im Grunde völlig aus der Kommunikation mit anderen verabschiedet und einfach nur Selbstlob macht und auch nicht danach fragt, ist das richtig oder falsch. Die Frage, ob das unter dem Aspekt Diplomatie, Professionalität der Politik, deutsch-amerikanische Verhältnisse so richtig war, ist eine andere, und wahrscheinlich hätte ich, wenn ich an der Stelle gewesen wäre und meiner Empörung, die ich sicher auch gespürt hätte, ein bisschen Zügel angelegt hätte, dann hätte ich es vielleicht nicht ganz so drastisch ausgesprochen, sondern eher analytisch. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn ein Politiker solche Empörung zum Ausdruck bringt. Trump selbst lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Ob der positiv oder negativ mit einem umgeht, hängt daran überhaupt nicht, sondern an Umgangsformen und sowas, sondern wie sein jeweiliges Interesse ist. Und wir sehen das in der Behandlung in Korea, dass das hin und her geht.
Ich finde es interessant, als wir die Einschätzung unseres Korrespondenten heute Morgen aus dem Hauptstadtstudio dazu eingeholt haben in der Konferenz, der gesagt hat, wer Donald Trump zum ersten Mal live erlebt in einer Rede, der hat häufig diesen Schockmoment. Vielleicht war das auch bei Robert Habeck so. Die Frage ist natürlich auch, wer redet da eigentlich mit wem? Also bei Donald Trump kann man fast den Eindruck haben, das war auch gar nicht für ein Davos-Publikum, das war nicht für ein Weltpublikum, sondern wahrscheinlich ganz direkt für ein heimisches Publikum.
Ja, und er ist ja in all seinen Reden eigentlich immer ein Wahlkämpfer. Das heißt, er ist nicht aus auf Verständigung, auf ja, Antwort und Frage und so weiter, sondern er tönt etwas hinaus und will damit seine Macht stärken. Ich glaube, das Schema, das verlässt er an keiner Stelle. Und diese Konsequenz ist einfach berechenbar. Und er baut darauf, dass seine Hörer, speziell seine potenziellen Wähler, das auch richtig finden, dass er die bestärken muss, dass er recht hat. Viele gucken ja da nicht nach den Inhalten, und das ist das eigentlich sozialpsychologische Phänomen, sondern wollen nur gestärkt werden in ihrer bisherigen Meinung. Das schafft er damit.
Die Frage ist natürlich mit Blick auf dieses Forum in Davos, Sie waren auch schon zu Gast, haben sich das auch schon mal aus direkter Nähe ansehen können. Die Frage, die sich mir stellt, inwieweit ein Donald Trump da vielleicht doch unter diesen Wirtschaftsbossen, die da versammelt sind, eine Art, vielleicht nicht offen ausgesprochen, aber doch grundsätzliche Sympathie kriegt. Eher als eine Greta Thunberg, die ja gestern auch aufgetreten ist.
Naja, das ist schon wohl in der Mehrheit der Unternehmen so, dass sie für Thunberg nicht viel übrig haben, obwohl es da ja auch zum Beispiel bei Investoren und so inzwischen ein Umdenken gibt und sie sich sagen, dass sie da verantwortlich mit umgehen müssen. Da sind ja auch Chancen darin, eben in diesem System jetzt. Aber ich glaube, dass Unternehmer auch mehr und mehr merken, dass die Wucht der Öffentlichkeit, und da hat Greta Thunberg, aber auch Fridays for Future schon, die haben beide schon Erhebliches bewirkt, dass die Öffentlichkeit so viel massiver und auch schneller reagiert auf Probleme. Also wenn man sich das überlegt, Siemens hat da in Australien Signale verkauft. Das ist ja zunächst nichts Schändliches. Aber für Züge, die Kohle transportieren, ich weiß nicht, ob vor 2 Jahren da ein Aufstand entstanden wäre daraus. Das ist jetzt entstanden. Und das kann natürlich präventive Wirkungen haben.
Der Aufschrei ist entstanden, die Konsequenz jetzt nicht. Siemens macht es trotzdem.
Ja, aber das kann man doch nicht erwarten in der Politik. Das wird nicht von heute auf morgen sich verändern. Aber Siemens wird bei seiner nächsten Entscheidung überlegen, kriegt er dann das als öffentliches Echo? Mhm. Und das ist der Punkt.
Nee, die Frage ist, was man erwarten kann. Da gibt es wahrscheinlich viele Schülerinnen und Schüler, junge Leute, Greta Thunberg vorneweg, die genau das erwartet. Also wo Sie jetzt als die Politikbeobachterin und auch Politikerin, die Sie sind, sagen, naja, man muss das abwägen. Und wo ja dieser Ton ist, nein, wir wollen nicht abwägen, wir dürfen nicht warten, wir müssen jetzt handeln.
Ja, ich wäge nicht ab, sondern ich sage einfach aus meiner Erfahrung, was kann ich realistischerweise erwarten? Und das gilt für politische Entscheider wie für die Unternehmen. Das sind ja längerfristige Entscheider. Und ich habe gelernt, dass diese Demokratie mit sehr unterschiedlichen Rollen und Entscheidern und Rollenträgern nur vorankommt und dass die Jungen und Greta Thunberg so massiv drängen und etwas verlangen, was ich nicht für realistisch halte, ist okay. Ja, also man kann nicht über nur realistische Beobachter hinschicken. Man braucht diese auch Agitation. Das heißt nicht, dass man ihr folgen muss, aber man muss, wenn man so will, ein widersprüchliches Rollenverhalten akzeptieren, weil das ist die einzige Chance, voranzukommen.
Mhm. Davos. Jetzt redet gerade Ursula von der Leyen. Ich habe noch nicht reinhören können, weil es gerade losgegangen ist, aber ich gehe mal davon aus, das Wort Klimawandel wird in ihrer Rede sicherlich nicht nur einmal vorkommen. In gewisser Weise haben wir Glück gehabt, dass Sie nicht SPD-Vorsitzende geworden sind, gemeinsam mit Ralf Stegner, sonst hätten Sie bestimmt weniger Zeit für Besuche dieser Art, wie hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Also insofern schön, dass Sie da sind. Frau Schwan, ich habe 2 Fragen zum Zustand. Wie geht's Ihnen damit und wie geht's der SPD?
Mir persönlich geht es sehr gut. Ich bin natürlich über das Ergebnis enttäuscht, was meine eigene Kandidatur angeht. Aber ich habe dann begriffen, wie es zustande gekommen ist. Es ist immer meine Methode zu sehen, was ist da passiert. Und wenn ich das begriffen habe, dann geht es mir schon sehr viel besser. Und
was ist passiert?
Passiert ist einfach, dass die Intention des Vorstands, dass jedes einzelne Parteimitglied sich möglichst sein eigenes Urteil bilden soll und dann danach votieren soll. Und ich fand die richtig, die Intention, dass die sehr früh praktisch unterminiert worden ist durch organisatorische Festlegungen von Kevin Kühnert bei den Jungsozialisten, aber auch in größeren Teilen in NRW. Und das sind die dicksten sozusagen Brocken, die da wählen können. Das ist schade, dass auch ziemlich viele sich danach gerichtet haben. Das heißt einfach, dass die jeweilige organisatorische Macht mehr im Vordergrund steht als die Frage, was ist jetzt das Programm, um diese Partei wieder hochzubringen? Das ist ja auch öffentlich nicht gestellt worden, die Frage, auch nicht von den Medien. Ich kann mich an keine mediale Äußerung erinnern, wo sehr genau analysiert wurde, was wäre jetzt die Funktion von Parteivorsitzenden im Unterschied zu Ministern? Das ist was ganz anderes. Wie kann man eine Partei, die ja doch im Sinkflug ist oder war, aber vielleicht weiß man noch nicht, wie es weitergeht, wie kann man die wieder hochkriegen? Was gehört als Analyse dazu? Woher kommt das? Man muss auch die Ursachen angucken. Dies alles haben auch die Medien nicht gefragt. Und insofern ist das sozusagen schon ein schlechter Beginn gewesen. Und jetzt müssen wir eben sehen, wir haben eine Wahl. Die beiden Personen sind Vorsitzende der SPD. Und alle Mitglieder, finde ich, sind aufgerufen, jetzt so gut wie möglich daran mitzuhelfen, dass die SPD ihren Werten und Zielen entsprechend wieder Tritt fasst und auch etwas bewirkt.
Sie sagen alle Mitglieder, da denke ich jetzt vor allem auch an prominente Mitglieder mit Funktion. Da gibt es die Minister in der Großen Koalition, da gibt es die Bundestagsfraktionen. Und jetzt hört man von allen, die da ein bisschen näher reinschauen, Journalistinnen und Journalisten, die die SPD beobachten, dass da fast so was wie eine Sprachlosigkeit ist zwischen dieser neuen Führung, der SPD-Führung, also Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans und dem alten, ich komme jetzt mal mit Trumpschen Begriffen, dem alten Establishment, also denjenigen, die für die GroKo stehen. Hat sich die SPD da möglicherweise genau diesen Widerspruch zementiert und ihn nicht aufgelöst, indem man weiterhin diese beiden Seelen hat in der Brust der Partei?
Wir haben, Ralf Stegner und ich, immer gesagt, es muss und sollte ein Spannungsverhältnis geben zwischen der Parteiführung und denen, die in der Regierung und der Exekutive sind. Ein Spannungsverhältnis heißt aber kein Patt und keine Blockade, sondern da ist es die Kunst der Politik, ein Spannungsverhältnis fruchtbar zu machen. Das besteht darin, dass sowieso in der Großen Koalition, aber selbst wenn es eine andere Koalition gäbe, diejenigen, die Regierungsentscheidungen machen, immer Kompromisse machen müssen und damit eine Partei, von der sie kommen, ihr Profil behält, und das ist ja das besondere Problem der SPD gewesen, muss sie auch unabhängig davon dieses Profil betonen können. Und jetzt ist es die Kunst der Politik, A, durchaus kooperativ mit denen zu sein, die Regierungsämter haben, aber andererseits, ohne die zu provozieren oder sich irgendwie ins Abseits zu begeben, zu zeigen, was SPD eigentlich darüber noch mehr ist. Politik ist eine Kunst, die aus Erfahrung gespeist ist. Es ist keine Wissenschaft und keine Logik. Und das ist etwas, was viel Erfahrung auch Führungserfahrung verlangt. Ich muss sagen, ich bin ganz besonders glücklich darüber, dass Rolf Mützenich die Fraktion leitet. Er ist eine, in meiner Sicht, ganz klare persönliche und fachliche Autorität. Das ist ein Schatz, anders kann ich das nicht sagen. Und ich bin sehr froh, dass es ihn da gibt. Und es ist auch ein Schatz deswegen, weil er überhaupt nicht einfach platt Kompromisse macht, sondern immer in der internationalen Politik sich sehr an Werte gehalten hat.
Mhm. Rolf Mützenich, wahrscheinlich auch so einer der wichtigen Sozialdemokraten, bei dem viele Deutsche sagen würden, wer war das nochmal? Also die SPD hat ja da gerade so auch ein kleines bisschen das Problem, überhaupt mit diesem Personal durchzudringen in die Öffentlichkeit. Und ich springe jetzt nochmal zu Robert Habeck. Und ich frage jetzt die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan und nicht unbedingt die Sozialdemokratin. Aber muss man nicht feststellen, dass die Grünen insgesamt gerade die bessere Grundkonstitution haben, das bessere Personal, möglicherweise auch das kohärentere Programm, um die führende Partei der linken Mitte zu sein?
Sie haben es leichter jedenfalls. Sie haben ja nicht immer so vorzügliche Sympathieträger, intelligente, dynamische Leute gehabt, wie die jetzigen beiden Vorsitzenden. Und da sieht man aber, dass sehr viel an den Personen hängt, das muss man einfach sagen, die man nicht einfach definieren kann. Es liegt daran, dass ihr Thema ganz offenkundig durch die Katastrophen, die wir erleben, breit in die Bevölkerung eingedrungen ist und dass sie darin auch Glaubwürdigkeit haben, weil sie es vertreten haben, als es noch nicht breit in die Bevölkerung eingedrungen war. Das sind viele positive Komponenten. Sie sind auch intellektuell sehr agil und sie sind durchaus mutig. Auch das, was Habeck jetzt gemacht hat, erfordert ja einigen Mut. Und ich wünsche mir, dass die SPD in dem Personal, das nach außen auftritt, so viel wie möglich Sympathieträger nach außen bringt, so viel wie möglich Kompetente bringt, dass sie auch mutig genug ist. Das ist im Moment nach wie vor mein Problem. Mut besteht nicht darin, irgendwie ein Thema in die Öffentlichkeit zu setzen, sondern Mut besteht darin, eine durchdachte strategische Politik zu haben und dort, wo sie eventuell jetzt auf Widerstand stößt in der öffentlichen Meinung, sie trotzdem begründet, nachvollziehbar, werbend zu vertreten. Das ist der Mut, den wir brauchen.
Gesine Schwan ist zu Gast, heute hier Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD. Wir schauen auf ein zentrales Projekt ihrer Partei, das sie mit dieser großen Koalition endlich verwirklicht sehen wollen. Die Grundrente, also die Zusicherung, dass jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, am Ende mehr kriegt, als wenn er es nicht getan hätte, also mehr als Hartz IV, als Sozialhilfe. An der Sinnhaftigkeit, Frau Schwan, ich glaube, das kann man sagen, zweifelt eigentlich kaum jemand, dass wir so eine Grundrente grundsätzlich brauchen. Aber die Kritik am konkreten Regierungsplan, die wird immer lauter. Volker Fintermer hat uns mal zusammengefasst, was da gerade aktuell an Stimmen auf dem Markt ist.
Man muss nur auf den Kalender schauen, um zu sehen, wo die konkreten Umsetzungsprobleme bei der Grundrente liegen. Selbst wenn das Kabinett bereits zum Ende des Monats den Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil verabschiedet, dann dürfte das weitere parlamentarische Verfahren kaum vor Ende Juni beendet sein. Erst dann beginnt die konkrete Umsetzungsphase bis zum derzeit noch geplanten Start der Grundrente mit dem Jahresbeginn 2021. Die Deutsche Rentenversicherung spricht deshalb in ihrer Stellungnahme davon, dass das Gesetzesvorhaben eine noch nie dagewesene Zäsur darstellen würde, die die Rentenversicherung außerordentlich stark belasten würde. Der Grund dafür liegt in der notwendigen Einkommensprüfung, die zur Gewährung der Grundrente durchgeführt werden muss. Denn bislang sind die Rentenversicherung und die für die Einkommensprüfung zuständigen Finanzämter zwei völlig getrennte Welten, zwischen denen es keinen Datenaustausch gibt, weil der nicht notwendig war. Verschärfend kommt hinzu, dass es im Rentenrecht eine Einzelbetrachtung gibt und Paare nur im Todesfall für die hinterbliebenen Rente eine Rolle spielen, Lebenspartner aber nicht. Bei der Grundrente soll deren Einkommen jedoch künftig für die Berechnung der möglichen Ansprüche berücksichtigt werden und das nicht nur für die Neurentner, sondern zugleich auch für den gesamten Bestand. Ohne einen vollautomatisierten Datenabgleich sei das kaum zu bewerkstelligen, aber davon kann keine Rede sein. Im Gegenteil, noch liegen viele Daten nur in Papierform vor. Da mahnt die Rentenversicherung einen personellen Mehrbedarf von mehreren tausend zusätzlichen Stellen an, um die notwendigen Daten für die 26 Millionen Rentnerinnen und Rentner zeitnah erfassen zu können. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände rät deshalb zu einer Verschiebung der Grundrente, zumal es noch weiteren Nachbesserungsbedarf gäbe. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat dagegen vor der heutigen Anhörung gegenüber unserem Programm erklärt:
Wenn alle konstruktiv sind und niemand obstruktiv, dann werden wir alle Fragen miteinander lösen können. Da bin ich fest von überzeugt.
Sagt der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Gesine Schwan, das waren jetzt sozusagen viele Detailfragen, die da deutlich wurden und die aber insgesamt so einen Eindruck vermitteln, auch wenn man sich die Kommentierung wohlmeinender Journalisten bei dem Thema anschaut, dass da etwas gut gemeint ist, aber nicht so richtig gut gemacht bei dieser Grundrente.
Also ich unterscheide mal zwischen den sachlichen Problemen und dem machttaktischen Kontext, in dem das Ganze steht. Es ist ja gar keine Frage für mich, dass sowohl bei der Union als auch bei der SPD machttaktische Erwägungen eine Rolle spielen. Die SPD will das hinbekommen vor den nächsten Wahlen. Die CDU will das eben nicht so hinbekommen. Und beide überlegen sehr genau, wenn es nicht dazu kommt, ob sie das zum Fall des Scheiterns der Koalition machen wollen. Und das sind sehr weitgehende taktische Fragen und die Personen, die das vor allen Dingen betreiben, haben dabei ein großes Gewicht. Die Prüffrage, die ist ja immer unter dem Aspekt Bürokratie und so weiter eine wichtige, aber hier ist ja nun interessant, dass die Union oder auch die Arbeitgeber, die eigentlich immer Bürokratie abbauen wollen, sehr hohe Prüfungen aufsetzen wollen, die dann natürlich bürokratische Folgerungen haben, das ist ja ganz klar. Und das System Rente ist etwas anderes als andere Zuwendungen. Nur wenn die Rente eben nicht einfach auf das Einkommen hin bezahlt werden, weil das zu niedrig war, wird das eben schwierig. Ich glaube schon, dass der Kontext, ob die Koalition weitergehen soll und ob man sich einigt darauf, dass da faire Chancen sozusagen für beide Seiten auch für die kommende Wahl mit verbunden sein sollen, dass das der eigentliche Kontext ist, in dem das entschieden wird. Nicht die einzelnen Sachfragen, da kann man immer Lösungen finden.
Was wäre denn dann politisch besser, dass man sagt, das, was wir jetzt hier zusammenschustern, ist so kompromissgetragen und dadurch unterm Strich letztendlich so viel Stückwerk, dass wir sagen, nein, lasst uns das lieber in den nächsten Wahlkampf tragen, lasst uns das offen austragen.
Also ich akzeptiere da Ihr Begriff zusammenschustern nicht, denn das ist eigentlich schon ein Verdikt, dass das Ganze nichts taugt. Wenn man was zusammenschustert, dann passen die Sachen nicht zusammen. Bei einem guten Schuster vielleicht schon, aber
also
das
Ich folge da in der Analyse vielen Kommentierungen von Wirtschaftsjournalisten, die sich das genau angeschaut haben, die gesagt haben, das ist eigentlich schon in dieser Konstruktion, liegt eigentlich schon der Ansatz des Scheiterns.
Ja, aber ich bin skeptisch bei den Wirtschaftsjournalisten, weil die sich selbst nie an die Stelle von Politikern setzen, sondern immer dann von irgendeinem Konzept her urteilen und sich nie überlegen, dass gerade bei solchen wichtigen Vorhaben natürlich Kompromisse immer notwendig sind. Das kann man dann als nicht mehr kohärent bezeichnen. Ich glaube aber, dass bei solchen Regelungen man auch wahrscheinlich damit rechnen muss, dass die eine oder andere Erfahrung nicht in Ordnung war, genauso wie das mit dem Hartz IV gewesen ist. Aber wenn man generell jetzt zu dem Schritt kommt, was für Arbeitgeber natürlich völlig leicht ist, weil sie gar kein Problem damit haben, wir lassen mal das ganze Unternehmen, also diese Rente, dieses Projekt, dann denke ich, hat man sich entschieden, dass man sagt, so ist es nicht unser Ding, wir wollen es weghaben, es stört uns nur. Und das kann die SPD gar nicht mitmachen, das geht gar nicht. Also das ist die Frage von Seiten der Union, will sie mit der SPD noch weitermachen oder nicht?
Der Blick auf die Themen dieses Tages mit der früheren Präsidentin der Viadrina-Universität, mit Gesine Schwan. Und wir haben weiteren Besuch im Studio. Nima Jamadar, Journalistin aus Gambia, seit 3,5 Jahren in Deutschland, sind aus politischen Gründen aus ihrem Land geflohen. Schönen guten Tag, hallo. Aktuell begleiten Sie uns in der Redaktion und ich habe Sie eingeladen, dazu zu kommen, weil wir ein Thema heute haben, das aus Ihrer Perspektive vielleicht ein ganz anderes Licht bekommt, der Nationale Aktionsplan zur Integration. Koalition, der heute im Kabinett beraten wird, in seiner neuen Auflage. Das ist ein ganzes Maßnahmenpaket. Wir greifen mal einen Gedanken heraus, der heute auch in den Nachrichten eine Rolle spielte. Die Integration von Migranten soll bereits im Herkunftsland beginnen, indem besser vermittelt wird. Das erwartet euch hier, wenn ihr nach Deutschland kommt, offenbar aus der Erfahrung, dass es da ganz häufig Illusionen gibt. Das ist der Plan der Bundesregierung. Tja, ist das denn so, Nima Djadama, wenn Sie an Ihre Erfahrung denken? Welche Vorstellung hatten Sie von Deutschland, bevor Sie hierher kamen? Und welche Vorstellungen wurden dann bestätigt? Welche wurden nicht bestätigt? Fielen ganz anders aus.
Vor allem in Afrika, wo ich auch herkomme, viele Leute haben also keine ausreichenden Informationen über, wo sie fragen möchte. Zum Beispiel, bevor ich herkomme, ich habe gedacht, wenn ich in Deutschland bin, dann kann ich schnell Fuß fassen in den Medienbereich als Journalistin weiterzuarbeiten. Aber in diesem Fall, das ist nicht so. Ehrlich, ich danke, dass die Medien oder die Mainstream-Medien, es ist nicht Bereich für Journalisten, die kein deutscher Muttersprachler sind. Und es ist auch nicht so offen, wie manche Leute danken. Zum Beispiel, das ist auch witzig, bevor ich herkomme, ich habe gedacht, ah, hier, alles wird okay, alles ist cool, das Leben hier ist super cool. Und was witzig ist, dass auch ich habe gedacht, weil das ist ein weißes Land, die Leute, die essen nicht so viel Reis oder kein Reis, weil in Gambia, wir essen Reis dreimal am Tag. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich in Europa bin, dann würde ich kein Reis mehr essen, weil dort es wird kein Reis essen. Und zum Beispiel, bevor ich auch herkomme, ich habe erwartet, dass, ich war überrascht, wie Frauen hier so stark und vor Gesetzesschutz ist im Vergleich zu meinem Heimatland. In Gambia wurde Frauen sehr, sehr unterdrückt. Die haben fast keine Stimme. Die können nicht für sich selbst entscheiden, zum Beispiel mit wem sie verheiraten sollte oder soll. Alles wurde von der Familie organisiert. Und am Ende, du kannst nicht sagen, du musst einfach mit der Person, die von der Familie organisiert, heiraten sollte. Aber in Deutschland ist was anders. Hier, die Frauen sind sehr, sehr stark motiviert, vorgesetzt, die sind sehr, sehr geschützt. Es gibt Meinungsfreiheit, die kann für sich selbst entscheiden. Und im Moment, ich freue mich, dass ich hier bin. Dann, ich sage immer, ich lebe in meiner Freiheit. Ich kann von meinem Leben alles entscheiden.
Das sind interessante Eindrücke, die Sie da schildern. Das mit dem Reis, daran hätte ich wirklich nicht gedacht. Möglicherweise bei diesem Thema, und ich glaube, das ist, ich schaue jetzt Richtung Gesine Schwanz, das ist möglicherweise auch ein Hintergrund dieser Idee der Bundesregierung, dass man mehr vermitteln will über die Grundbedingungen, die in dem Land vorherrschen, also in Deutschland in dem Fall. Halten Sie das für einen guten Ansatz?
Ich glaube, dass die Intention dabei nicht einfach Information ist darüber, wie es in Deutschland ist und wo man da was finden kann und wo man eventuell auch enttäuscht ist, sondern die Intention, und das ist ja seit Jahren dasselbe, dass diese Strategie verficht die Bundesregierung schon seit Jahren, ist ja möglichst potenzielle Flüchtlinge oder flüchtende Menschen davon abzuhalten, nach Deutschland zu kommen, nach Europa. Das ist die eigentliche Absicht dahinter. Denn das, was jetzt aber Sie gerade beschrieben haben, das muss die nicht abhalten. Denn ich meine, zumindest Frauen, die flüchten, werden sich davon angezogen fühlen, was Sie jetzt geschrieben haben. Und die Reisesser-Sache, ja, das ist neutral praktisch in der Hinsicht. Und das ist, verweist für mich aber auf Folgendes. Das Grundproblem der Integrations- und der Flüchtlings- und Asylpolitik der Bundesregierung und auch Europas, der EU, ist, dass immer noch eher die Tendenz besteht, abwehren und möglichst nicht viele reinlassen. Wenn Erfolgsmeldungen kommen, heißt es immer, so und so viel weniger sind gekommen. Das ist ein Erfolg. Zugleich will man Arbeitskräfte haben, möglichst Ausgebildete, und die sollen dann die Wirtschaft ankurbeln, wobei die Kosten der Ausbildung von den Herkunftsländern getragen werden. Das findet man außerdem auch ganz normal. Dann sieht man das individuell nochmal, wir schaffen doch einen Arbeitsplatz für Individuen. Aber volkswirtschaftlich ist das natürlich für die Länder dort schlimm. Also da müssen ganz andere Gerechtigkeitsvorstellungen sein. Und ich glaube, die Hauptschwierigkeit ist, dass es diffuse Ängste gibt, zu meinen, wenn man das jetzt gut macht, wenn das gut gelingt, wenn die hier gut ankommen, dann kommt der sogenannte Pull-Faktor. Das kann man weder beweisen noch widerlegen, aber in der Forschung kann man deutlich sehen, dass die, die flüchten vor Krieg oder vor Unterdrückung, so dicht wie möglich an ihrem Heimatland bleiben, weil sie wieder zurück wollen. Also es ist Unsinn zu meinen, die werden dann durch eine gute Aufnahme in Deutschland sofort gelockt nach Europa. Und hier müssen wir eine weitsichtige, gerechte Lösung finden.
Also deswegen frage ich mich auch an, wie gut darauf ist Deutschland vorbereitet für dieses Plan, die sie zum Beispiel in Afrika machen möchte. Auf welche Auswirkungen hatten diese Aktionen in der Migration in allgemein und welche möglichen Pläne oder Maßnahmen in Bezug auf kulturelle und sprachliche Unterschied zu erreichen, dieses Ziel? Zum Beispiel von meinem Freundkreis in Gambia, die dachten, dass wenn sie hier sind, wie vorher ich gesagt habe, alles wird okay, die wird Arbeit schnell finden, die wird viel Geld haben und danach zurück in ihr Heimatland dort zu entwickeln oder so machen. Aber wie sie hier schon gesagt hat, ob das wirklich Sinn macht, die Leute dort zu integrieren, erstmal, weil für mich das ist eine Idee, die ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich verändern können, weil alle hat dieses Gedanken so und uns, die hier so leben, zum Beispiel, wenn ich zu den Leuten sage, hey, es ist Deutschland, es ist nicht so, wie wir danken oder es ist...
Also es ist nicht so, wenn ich das gerade richtig verstehe, es ist nicht so paradiesisch, wie man denkt.
Es ist nicht Paradies oder sagen wir zum Beispiel auf Englisch, es ist nicht alles, das Glitters ist Gold.
Yeah.
Und am Ende, die sagen, okay, dann was machst du da? Komm zurück nach Hause, wenn dort gar nicht gut, wenn dort nicht Paradies ist.
Aber das wäre dann etwas, was ich akzeptieren könnte. Gesine Schwan, ich verstehe ihre Analyse und man hat es ja auch gesehen. Man hat gerade nach der großen Flüchtlingsbewegung 2015, wurde, glaube ich, richtig Geld aufgewandt vom Auswärtigen Amt über Social Media in Afrika zu vermitteln. So grandios ist es hier nicht. Gleichzeitig, wenn es aber ganz unrealistische Vorstellungen gibt und wir hörten damals Beispiele auch, also dass jeder, der kommt, sofort eine Wohnung kriegt, eine Arbeit hat und dergleichen, was Sie ja auch gerade dargestellt haben. Ist es dann nicht vielleicht wirklich ganz hilfreich, wenn man ein realistischeres Bild vermittelt?
Ja, das natürlich, völlig richtig. Man muss nur aufpassen, dass man nicht Kettenschwindel macht. Das ist dann keine Integrationsvorbereitung, sondern das ist eine Vorbereitung auf das Land und eine Informationsveranstaltung. Dagegen ist nie was einzuwenden. Wenn man Integrationsvorbereitungen haben will, wenn man sagen will, ja, wir wollen ihnen helfen, aber sie sollen sich in diesem Land, das nicht so paradiesisch ist, zurechtfinden, könnte man Sprachkurse anbieten zum Beispiel. Das wären Vorbereitungen, ja, dass man von vornherein dort hilft. Und das tut man ja dort, wo man Arbeitskräfte haben will, also wo das eigene Interesse spielt. Aber nicht dort, wo es um Menschenrechte und Asylrechte geht.
Mhm. Genau, und nicht nur Sprachkurse zu anbieten. Zum Beispiel, Deutschland hat oder sie schicken immer viel Geld nach Gambia und jetzt durch die GIZ, die machen viele Projekte. Aber die Frage ist, wie sie das machen und wer profitiert von diesen Projekten und Gelden, die sie nach Gambia schicken. Die arbeiten viel eng mit der Regierung. Und also wir wissen, dass in Afrika die Regierung oder der Präsident sind fast immer korrupt. Und wenn sie dieses Geld oder Projekte kommen, die nehmen das für ihre Selbstbesorgung statt, die Leute zu geben. Und wenn die Leute, die Betroffenen, die zu dieser Möglichkeit nicht kommen, die wollen unbedingt nach Europa fahren. Und jetzt die Frage ist, wo ist die Integration? Und ich stimme so mit, was sie hier gesagt hat, das ist keine Integration. Das sollte, also ich glaube, mehr Möglichkeiten in das Land zu machen, wie durch Kosten auch mehr Projekte zu entwickeln und nicht direkt mit der Regierung zu arbeiten, sondern Organisationen, die von jungen Leuten selbst machen.
Das ist der zentrale Punkt. Man muss viel mehr mit den Kommunen und den NGOs, auch mit Unternehmen dort zusammenarbeiten und nicht immer nur mit der zentralen Regierung.
Gesine Schwan, vielen Dank bis hierhin, Nima. Javed Amar, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Gesine Schwan ist weiter mein Gast. Frau Schwan, heute vor einem Jahr wurde mit Tamtam und für Symbolik der Aachener Vertrag unterschrieben, der sowas sein sollte wie die Neubegründung der deutsch-französischen Freundschaft. Vielleicht wirkt er ja im Stillen, vielleicht bin ich jetzt unfair, aber insgesamt kann man schon den Eindruck haben, die Leidenschaft ist etwas raus bei diesem Paar.
Naja, die Leidenschaft, wenn sie so inszeniert wird, ist ja sowieso nicht sehr echt. Das muss man ja einfach sehen. Und ich glaube, mehr und mehr dort, wo wirklich was passiert, das ist nicht die nationale Ebene, das ist die Städte-, die Kommunenebene, die Gesellschaftsebene. Ich habe das auch in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit erlebt. Selbst wenn da die Regierungen sich gegenseitig beschimpfen, auf der Ebene der Gesellschaften läuft sehr viel. Die Menschen haben nicht dieses machttaktische Interesse. Sie wollen auch positive Ergebnisse erzielen, wollen sich selbst wirksam erleben, wollen ein schönes Ziel haben, einen Friedhof wieder in Ordnung bringen oder eine Stadt in einer guten Verkehrslage hinsetzen und so weiter. Und darauf muss man bauen, auf die positiven Wünsche der Menschen, der Bürgerinnen und der Bürger. Und ich baue darauf.
Gesine Schwan, SPD-Politikerin, Politikwissenschaftlerin, heute hier bei uns zu Gast. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.